Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 5. Juli, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid am Tag der Workaholics. Das ist unser Tag, Andreas. Das ist der Tag.
Ja. Ne? Ja, jetzt mache ich mir gleich mal ein Bier auf.
Auf jeden Fall.
Auf uns.
Ja. Haben wir uns aber auch verdient. Wir haben uns ja schließlich, bevor wir hier aufnehmen, schon den Allerwertesten abgearbeitet, damit wir unsere HörerInnen bestens informiert in den Sporttag schicken.
Ja, eben, nämlich mit den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Und da gibt's wieder einige.
Am Tour-Ruhetag, da analysieren wir, das macht Pogacar besser als die Konkurrenz.
Mercedes verliert weiter an Boden. Unser Experte zieht drei Erkenntnisse aus dem Formel-1-Wochenende.
Und vor dem baldigen Box-Comeback von Manny Pacquiao, da fragen wir uns, hat der Boxrentner eine Chance gegen einen amtierenden Doppelweltmeister?
Na, außerdem gibt's natürlich wieder unsere Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und wir fragen, was war denn los an diesem Tag in der Sportgeschichte?
Und wir diskutieren natürlich auch wieder eine Frage des Tages. Die Viertelfinals bei der EM, die sind am Wochenende ja gespielt worden. Die Halbfinalisten haben sich rauskristallisiert. Italien trifft auf Spanien und England auf Dänemark. Also vier Teams, die allesamt über, ja, kann man sagen, besondere Tugenden verfügen, die sie natürlich in diese Vorschlussrunde gebracht haben. Wenn wir uns jetzt von diesen Tugenden etwas nehmen dürften, uns in die deutsche Mannschaft pflanzen könnten, was würden wir denn da wählen? Zwei Meinungen in, ach, wir lassen die Uhr mal weg, wir reden einfach so. Was würdest du denn gerne von den vier Halbfinalisten für die deutsche Mannschaft haben?
Also ich würde mal mit Dänemark beginnen wollen. Eine Mannschaft, von der man sagt, dass es vielleicht nicht so sehr die Möglichkeiten hat, wie das andere Teams haben. Aber sie kommen einfach über einen wirklich starken Willen und über ein jetzt erst recht mit ihrem Schicksalsschlag gleich zu Beginn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im Endeffekt das den Ausschlag gegeben hat, aber sie hat es vielleicht sogar als Team noch näher zusammengeschweißt. Und so ein, ja, vielleicht dieses jetzt erst recht und dieses nie aufgeben, immer weitermachen und vielleicht dann doch auch den Großen mal ein Bein stellen. Das hat Dänemark für mich par excellence vorgemacht. Gucken wir zum Beispiel mal auf das englische Team. Mein Gott, sind die gallig. Und endlich bringen sie es auch mal auf den Platz. Durch Willen, durch Kampfgeist und durch Leidenschaft. Sie leben meiner Ansicht nach wie kaum ein anderes Team den englischen Fußballgeist. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Europameisterschaft, da funktioniert das ausgesprochen. Und dann gucken wir noch auf Italien und auf die Spanier. Da muss ich sagen, Italien, die schreien ja schon bei der Nationalhymne. Also die sind ja schon sowas von Team. Das macht einfach Spaß. Und in letzter Konsequenz zeigen die, was man aus einer guten, aus einer starken, aus einer Weltklasse Abwehr leisten kann. Und das haben sie sich auch verdient, dass sie da sind, wo sie sind. Spanien, naja gut, von denen brauche ich jetzt nicht unbedingt was. Vielleicht dieses, ach, wir wurschteln uns irgendwie durch und sind dann irgendwie doch im Halbfinale.
Das hatten wir in Deutschland ja auch schon Jahre, Jahrzehnte lang. Aber was du angesprochen hast, das würde ich unterstreichen. Teamgeist, also von den Dänen und von den Italienern, die rennen tatsächlich alle füreinander, sind sich nicht zu schade, Löcher für die Mitspieler zu stopfen. Und vor allen Dingen, wie die Italiener sich abfeiern, nachdem einer eine tolle Defensivaktion zum Beispiel gemacht hat, der wird ja fast gefeiert, als wenn er ein Siegtor geschossen hat. Also das ist richtig, richtig Teamwork, was die machen. Ja, man kann es eigentlich sagen, sensationell. Das sind die Fratelli d'Italia im wahrsten Sinne des Wortes. In Deutschland reden alle über gute Stimmung im Team. Auf dem Platz habe ich sie leider nicht gesehen. Also das könnte man da tatsächlich sich dann von denen abgucken. Die Defensive, die würde ich auch gerne übernehmen. Ich glaube, die möchte jedes Team gerne haben. Und dann natürlich auch Angriffsfußball. Das verkörpern die Italiener auch. Auch das ist was, was der deutschen Mannschaft abgeht. Wenn man das dann kombiniert vielleicht noch mit einem Spieler wie Harry Kane, der würde der deutschen Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht stehen. Fände ich auch ganz cool, würde ich nehmen. Und von den Spaniern, ja, eigentlich würde ich da Stand jetzt auch nicht so wirklich viel übernehmen. Aber wenn ich was nehmen müsste, dann Petri. Erst 18, aber schon abgebrüht wie ein alter Hase. Ich glaube, der wird auch Hansi Flick ganz gut gefallen.
Also wir sehen, mit den Halbfinals kann man, also ehrlicherweise schon auch ganz zufrieden sein. Da sind jetzt Mannschaften drinne, die vielleicht mit Dänemark so ein kleines bisschen überrascht haben, aber irgendwie hat's jetzt auch im Endeffekt die richtigen getroffen und ich glaube, das wären zwei richtig gute Halbfinals und ein sensationelles Endspiel, wie auch immer das dann ausschauen mag.
Ja, und was denkt ihr, wen würdet ihr ins Rennen schicken? Welche Tugenden würdet ihr gerne euch holen von den anderen Nationen für die deutsche Mannschaft? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331 298 5028.
Stand jetzt aktuell.
Heute ist der erste Ruhetag bei der Tour de France und wir nutzen diese kleine Verschnaufpause für eine Bestandsaufnahme, ein kleines Zwischenfazit der ersten Etappen, die von vielen Stürzen geprägt waren, aber die auch sportlich ziemlich viel zu bieten hatten, vor allem dank Titelverteidiger Tadej Pogacar. Und darauf gucken wir zusammen natürlich mit unserem Experten, dem langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk. Herr Munk, als es ernst wurde, da war er da. Zeitfahren und die ersten Alpenetappen, das waren Machtdemonstrationen von Titelverteidiger Tadej Pogacar. Was macht ihn denn aus Ihrer Sicht 2021, also Stand jetzt, stärker als die Konkurrenz?
Tadej Pogacar ist aktuell einfach eine Klasse für sich. Trotzdem ist es schade, dass das Duell auf Augenhöhe mit Primus Roglic schon nach 2 Etappen sturzbedingt beendet war. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten fährt Pogacar seit Beginn des Jahres fast durchgehend auf Topniveau. So konnte er bereits im Februar die UAE-Tour gewinnen, im März der Gesamtsieg bei Tirreno Adriatico, beide Rundfahrten zusätzlich mit je einem Etappensieg. Bei der Baskenland-Rundfahrt im April wurde er Gesamtdritter und musste sich nur Primus Roglic sowie Jonas Vingegaard geschlagen geben, konnte aber auch hier einen Tagesabschnitt gewinnen. Ein besonderes Highlight sichert der Sieg bei Lüttich-Bastogne Lüttich Ende April, mit dem er in eine über einmonatige Rennpause ging, um direkt im Anschluss die Slowenien-Rundfahrt zu gewinnen. 4 Tage nach dem Gesamtsieg wurde er Dritter bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften, wo er aber sicher noch die Rundfahrt in den Beinen gespürt hat und deshalb nicht zu 100% mobilisieren konnte. Das Gleiche gilt für die Straßenmeisterschaften und Rang 5. Für die Tour de France, die dann knapp eine Woche später startete, hat es dann ideal gepasst. Wie in den vergangenen Jahren hat sich Tadej Pogacar auch 2021 wieder im Vergleich zur Vorsaison gesteigert. So war er 2020 bei der UAE-Tour Gesamtzweiter, um sie 2021 zu gewinnen. Lüttich-Bastogne Lüttich schloss er 2020 als Dritter ab, um hier 2021 ebenfalls zu siegen. Dazu Strade Bianca auf Platz 7 mit 54 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Im Jahr davor waren es noch über 10 Minuten und Platz 13, also auch hier eine deutliche Steigerung. Was sicher ebenfalls eine große Rolle spielt, ist, dass das Team UAE Emirates noch einmal deutlich für die Tour de France verstärkt werden konnte. Und dies vor allem auf die Straße bringt. Damit hat Pogacar natürlich noch einmal ganz andere Möglichkeiten.
Pogacar hat definitiv ein Gewinner der ersten Woche. Wer hat Sie denn noch positiv und vielleicht auch negativ überrascht?
Positive Überraschungen waren auf jeden Fall Mathieu van der Poel und Mark Cavendish. Konnte van der Poel aufgrund der Profile der ersten beiden Etappen noch auf Gelb und einen Etappensieg spekulieren, ist Cavendish fast wie Phönix aus der Asche auferstanden. Auf bisher 2 Etappensiege und das grüne Trikot hätte im Vorfeld sicher kaum jemand getippt. Damit liegt er inzwischen bei 31 Etappenerfolgen und hat diesbezüglich nur noch Eddie Merckx mit 34 Tagessiegen vor sich. Einige Sprintetappen kommen auch noch bei der Tour. Respekt, wie Cavendish hier nach seiner langen Leidenszeit zurückgekommen ist. Etwas weniger überraschend, dass Mathieu van der Poel in Gelb gefahren ist, aber umso beeindruckender, wie lange er das Trikot behalten, vor allem wie er darum gekämpft hat. Alleine das Zeitfahren dürfte eines der besten Rennen seiner gesamten Karriere gewesen sein. Auch Bahrain Victorious gehört mit einer sehr offensiven Fahrweise sowie 2 Etappensiegen sicher zu den Gewinnern der ersten Woche. Zusätzlich führt das Team aktuell die Mannschaftswertung an. Generell ist die Tour außerhalb des Kampfes um die Gesamtwertung äußerst spannend. Altmeister Nairo Quintana fuhr auf der Etappe nach Tignes ins Bergtrikot. Ben O'Connor holte sich dort den Etappensieg und schaffte es auf Rang 2 der Gesamtwertung. Dabei war er virtuell einige Zeit im gelben Trikot unterwegs. Größere Hoffnungen hatten sich Primus Roglic und Jumbo Visma gemacht. Allerdings waren diese schon nach 2 Etappen sturzbedingt beendet. Zumindest hier konnte Roglic zeigen, dass er mit Pogacar auf Augenhöhe agiert. Positiv ist aber auch zu sehen, dass Jonas Vingegaard als neuer Fahrer für das Klassement inzwischen auf Platz 4 der Gesamtwertung liegt. Für einen 24-Jährigen, der hier kurzfristig ins kalte Wasser geworfen wurde, mehr als beachtlich. Auch Ineos ging als bisher dominierendes Team bei den Rundfahrten sicher mit wesentlich größeren Ambitionen an den Start. Durch den Sturz von Sharon Thomas waren auch diese früh beendet. Trotzdem fährt das Team weiter offensiv und konnte den Sieger der Tour de Suisse, Richard Carapaz, aktuell auf Rang 5 bringen. Bora Hansgrohe durch Ide Schelling zu Beginn einige Tage im Bergtrikot. Peter Sagan in den Sprints noch ohne Top-Ergebnis und im Kampf um Grün schon mit über 90 Punkten Rückstand auf Mark Cavendish. Rico Keldermann aktuell auf Platz 7 der Gesamtwertung, aber in den entscheidenden Phasen oft isoliert und ohne Teamunterstützung. Sicher eine Bilanz, die noch ausgebaut werden kann.
Was erwarten Sie jetzt von Woche 2 für die Tour?
Besonderes Highlight der zweiten Woche dürfte sicher die 11. Etappe am 7. Juli sein, bei der Mont Ventoux zweimal überquert wird. Auch wenn sich das Ziel im Tal befindet, sind hier Auswirkungen auf die Gesamtwertung nicht auszuschließen. Gerade durch die Alpenetappen bei Regen und Kälte dürften mehr Kräfte als geplant verbraucht worden sein. Das wirkt sich sicher beim einen oder anderen Fahrer aus. Auch die Sprinter und Ausreißer sollten in der zweiten Woche auf ihre Kosten kommen, wobei sicher auch wieder Windkantensituationen zu beachten sind. Natürlich vor allem für die Klassementfahrer. Auf der 15. Etappe nach Andorra sind es nach der letzten Bergwertung nur 15 Kilometer bis ins Ziel, aber 4 Anstiege bis zu 2408 Metern sollten trotzdem schon vorher für Abstände sorgen. Wird sicher auch eine spannende Etappe.
Sagt unser Radsport-Experte Manfred Munk am Tourruhetag bei seinem kleinen Zwischenfazit. Vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Max Verstappen, so heißt auch beim zweiten Formel-1-Rennen in Spielberg wieder der strahlende Champ. Verstappen gewann seinen dritten Grand Prix in nur 15 Tagen und setzte sich in der WM-Wertung damit weiter ab vom Rekordchampion Lewis Hamilton. Verstappen feierte einen Start-Ziel-Sieg vor Valtteri Bottas und Lando Norris und Hamilton, der wurde nur Vierter nach einem Fahrfehler und am Ende mit leicht beschädigtem Auto. Welche drei Erkenntnisse hat denn unser Starting-Grid-Experte Kevin Scheuren aus diesem Rennen und aus diesem Ergebnis ziehen können?
Die Steiermark hat erneut abgeliefert, Malte. Der große Preis von Österreich, ein absoluter Hingucker. Drei Erkenntnisse soll ich raussuchen und die habe ich natürlich wieder für dich vorbereitet, ganz klar. Die erste Erkenntnis ist, Mercedes hat ein absolutes Problem. Irgendwas stimmt da nicht. Wir wissen nicht genau was. Wir würden es gerne natürlich alle wissen, aber sie fallen gegen Red Bull doch wirklich extrem ab. Man muss es ein bisschen spezifizieren und sagen, sie fallen gegen Max Verstappen extrem ab, was Sergio Perez ein sehr, sehr schwieriges Rennen, sage ich mal, erwischt hat in Österreich. Aber was Max Verstappen da gemacht hat, sein erster Grand Slam bedeutet Rennsieg, schnellste Runde und Start-Ziel-Sieg. Ohne jemals gefährdet gewesen zu sein. Man konnte sich noch einen Sicherheitsboxenstopp gönnen, weil man hinten einen kleinen Schnitt bemerkt hat im Reifen. Aber zu keiner Zeit war er in Gefahr, dieses Rennen nicht zu gewinnen. Vor 132.000 Fans am gesamten Wochenende, viele davon aus Holland. Also sensationelle Leistung von Max Verstappen, wirkt unglaublich erwachsen. Und ja, es wird schwer, ihn zu schlagen in dieser Saison für Mercedes. Die zweite Erkenntnis ist, dass jetzt auch McLaren richtig aufmüpfig wird mit dem Mercedes-Motor und das Werksteam in Probleme bringt. Ja, also Lando Norris von Platz 2 gestartet, am Ende Dritter geworden, musste eine 5-Sekunden-Strafe absitzen, über die man auf jeden Fall diskutieren kann, muss man sagen. Also kann man geben, muss man nicht geben. Jedenfalls hat er sich zurückgekämpft, konnte Lewis Hamilton überholen und wäre ohne diese 5-Sekunden-Strafe auf Platz 2 gelandet. Und das ist ein richtig gutes Zeichen für McLaren, die mit einem Mercedes-Motor unterwegs sind, wie gesagt, dass sie auch immer weitere Schritte machen können. Aber auch da muss man sagen, Lando Norris ist der Fahrer des Teams. Daniel Ricciardo zwar am Ende auf Platz 6 reingekommen, aber das musste er sich hart erkämpfen. Hat er, aber das musste er sich hart erkämpfen. Und trotzdem, Lando Norris auch Fahrer des Tages geworden von den internationalen Formel-1-Fans, hochverdient. Und die dritte Erkenntnis ist, die Rennkommissare wissen manchmal nicht so wirklich, was sie machen, glaube ich. Also sie wissen schon, was sie tun, das möchte ich ihnen nicht absprechen, aber diese Strafenflut gestern war schon extrem. Also ich glaube, es gab alleine 4 oder 5 Strafen, davon mehrere für einzelne Fahrer, Sergio Perez und Yuki Tsunoda zum Beispiel. Also das war schon wirklich viel und wirkte dann auch irgendwann ein bisschen wie Slapstick, dass dann wieder eine 5-Sekunden-Strafe kam. Bei der einen oder anderen Situation würde ich mir schon wünschen, dass sie das ein bisschen laufen lassen. Also Norris hätte man nicht bestrafen müssen. Eine Perez-Strafe wäre sicherlich auch weniger gut gewesen, sag ich mal. Da fehlt mir hin und wieder mal so ein bisschen Konstanz in den Entscheidungen. Manche waren klar, manche waren nicht so klar und ich finde, das könnte ein bisschen besser laufen. Mehr dazu morgen dann bei Starting Grid. Morgen Abend veröffentlichen wir unsere neue Ausgabe. Stefan Ehlen wird dann zu Gast sein, Corinna Kamper vom ORF und drei Hörer werden wir zu Gast haben. Wir haben nämlich einen Hörerstammtisch und darauf freue ich mich schon sehr. Und damit zurück zu dir, Malte.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist das deutsche Basketball-Nationalteam, denn das hat es beim Olympia-Quali-Turnier in Split geschafft, sich erstmals seit 2008 wieder für Olympia zu qualifizieren. In einem packenden Finale gegen Brasilien, da sicherte sich das deutsche Team durch einen 75-64 Sieg das Ticket nach Tokio. Echt top.
Flop des Tages ist, wenn du in Führung liegst, den Sieg vor Augen hast und dann am Ende stürzt und alles verspielst. So ist es Superbike-Pilot Jonathan Rea passiert. Der amtierende Weltmeister stürzte im zweiten Hauptrennen des Wochenendes in Donington und flog raus. Profiteur war Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu. Der gewann nicht nur das Rennen, sondern übernahm auch die WM-Führung von Rea.
Geburtstagskind des Tages.
Und wir gratulieren wieder einigen sportlichen Geburtstagskindern, so zum Beispiel Nuno Gomes zum 45. Geburtstag, der ehemalige portugiesische Fußballspieler. Der wurde ja mit Benfica Lissabon zweimal portugiesischer Meister und mit der Nationalmannschaft. Da holte Gomes, beziehungsweise man müsste ihn ja original, du hast ja gerade die Portugiesen alle auswendig gelernt, Gomes müsste man sagen, oder?
Ja, richtig, genau. Gomes muss man sagen. Ja.
Mit der Nationalmannschaft wurde er EM-Vierter 2000, 2004 Vize-Europameister und 2006 WM-Vierter.
Gucken wir auf das nächste Geburtstagskind. Kiwi, Nicola Kiefer wird 44 Jahre alt, einer der erfolgreichsten deutschen Tennisspieler der Geschichte. Im Jahr 2000 stand er auf Platz 4 der Weltrangliste. Das vergessen viele, aber 4 so hoch war er. Er gewann insgesamt 6 ATP-Turniere und 2004 zusammen mit Rainer Schüttler die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Athen. Glückwünsche also nach Hannover.
Ich wollte erst sagen, der ist einfacher auszusprechen als Nuno Gomes, aber auch da gibt's ja bei Nicola Kiefer auch immer wieder. Heißt der Nikolas oder heißt der Nikola? Ja, er heißt ja, genau. Nikola. Wir wissen es natürlich, aber
und
viele Sportfans
wussten
es nicht.
Er gibt es auf, ja.
Ja, mittlerweile wahrscheinlich.
Er gibt es auf, Leute zu berichten. Aber weißt du was? Ich plaudere jetzt kurz aus dem Nähkästchen. Es gibt tatsächlich auf der Führungsebene, ehemalige Führungsebene des Deutschen Tennisbundes, Menschen, die bei offiziellen Ehrungen ihn als Nicolas Kiefer vorstellen. Ich meine, dann willst du diese Ehrung auch nicht wirklich in Empfang nehmen, oder?
Nee, das möchte man wirklich nicht. Aber derjenige kannte wahrscheinlich Boris Becker und Steffi Graf und alles darunter sagte oder danach sagte ihm dann auch irgendwo nichts mehr. Traurig, aber wahr. Trotzdem, wir gratulieren herzlich allen Geburtstagskindern des heutigen Tages, auch die Nichtsportlichen und wünschen einen wunderschönen Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Ganz viele der Ereignisse am heutigen Tag in der Sportgeschichte an diesem 5. Juli spielten sich auf dem grünen Rasen von Wimbledon ab. 1990 riss zum Beispiel an diesem Tag in Wimbledon Steffi Grafs Rekordserie von 13 aufeinanderfolgenden Einzelfinalteilnahmen bei Grand Slams. Sie verlor damals im Halbfinale gegen Sina Garrison.
1992 gewann an diesem Tag ihr heutiger Ehemann Andre Agassi sein erstes Grand Slam Turnier in Wimbledon. Er schlug Goran Ivanišević.
Und 2009, da gewann Roger Federer im Finale gegen Andy Roddick. Es war Federers 6. Sieg in Wimbledon und sein 15. Grand Slam Titel insgesamt. Das war damals Rekord.
Stand jetzt aktuell.
Ende August, da wird er wieder boxen mit 42 Jahren und nach einer immerhin zweijährigen Pause, in der er als Senator in seinem Heimatland Politik gemacht hat. Ich rede vom zigfachen Weltmeister im Weltergewicht Manny Pacquiao, dem Filipino. Der wird in den USA dem noch ungeschlagenen Doppelweltmeister nach Version von WBC und IBF Errol Spence Jr. im Ring gegenüberstehen. Was hat Pacquiao denn bewogen, seine politischen Ämter jetzt erstmal ruhen zu lassen und ein Comeback im Boxring zu wagen?
I felt so hungry and again and excited to the fight. The feeling is like my feeling when I was young, like early 20s.
Das hat Pacquiao in einem Interview erzählt, das uns die Kollegen vom SID zur Verfügung gestellt haben. Und darin hat Pacquiao auch erklärt, ob diesem Fight denn vielleicht die Bewerbung fürs Präsidentenamt auf den Philippinen folgen könnte.
It might be. Whatever my decision, in the right time, I will announce it. But right now, I set aside the politics first. I focus my mind to this coming fight.
Noch habe er darüber allerdings nicht final entschieden. Aber was wäre denn sein höchstes politisches Anliegen, wenn er denn sich doch entscheiden sollte, diese Kandidatur einzureichen, an den Start gehen würde und auch gewählt würde?
First thing to do that I'm going to work out on my job is to build a mega prison because I'm going to declare war against corruption. So my only dream is to see them in the jail, all the corrupt politicians.
Pacquiao erklärt also der Korruption in seinem Heimatland den Krieg. Die will er bekämpfen. Vorher steht ihm aber ein in vollem Saft stehender Gegner im Ring gegenüber. Errol Spence Jr., 11 Jahre jünger, amtierender Weltmeister, hat von 27 Profikämpfen 21 durch K.O. gewonnen und ist noch ohne Niederlage. Spitzname The Truth. Droht Pacquiao da nicht eine bittere Wahrheit?
Also ganz ehrlich, ich glaube ja, Pacquiao hat zwar noch anderthalb Monate, um sich vorzubereiten. Er ist ja auch ein Fighter, hat enorme Erfahrung, achtfacher Weltmeister, aber er ist eben auch schon 42 und 2 Jahre ohne ernstzunehmenden Kampf, das ist schon eine verdammt lange Zeit. Und in der Zeit hat er jetzt sich auch nicht wirklich nur noch fit gehalten. Er hat ja im Senat gesessen auf den Philippinen, hat jetzt nicht unbedingt das Leben eines Spitzensportlers gelebt. Vor wenigen Wochen hat er auch noch auf Bildern noch so ein kleines Bäuchlein vor sich hergeschoben. Der muss jetzt auch erstmal weg. Ja, und dann fordert er gleich einen amtierenden Champ heraus. Also ich fürchte, das ist eine Nummer zu groß. Es ehrt ihn natürlich, dass er sich kein Fallobst jetzt für ein Comeback ausgesucht hat. Er wird sich sicherlich auch irgendwo was ausrechnen, aber alles andere als ein Sieg von Spence wäre für mich jetzt eine faustdicke Überraschung. Und viele Stimmen aus Boxexpertenkreisen sagen auch, das wird nicht mal über die volle Distanz gehen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Na, dann gucken wir noch mal voraus. Die Tour de France am heutigen Sporttag pausiert sie. Dafür greifen die Tennisstars in Wimbledon nach ihrem Ruhetag gestern wieder zum Schläger. Manic Monday heute, Tradition schon da. Wir hoffen mal, dass er aus deutscher Sicht nicht zu verrückt wird, oder?
Uiuiui, Angie Kerber und Alexander Zverev sind beide mit ihrem 4. Runden-Match am Start. Kerber trifft auf Coco Gauff aus den USA und Zverev bekommt es mit Felix Auger-Aliassime zu tun. Wir wagen eine kleine Prognose. Malte, wie schätzt du die Chancen von Angie ein?
Also gegen Coco Gauff, ich denke, da wird es eine Premiere geben erstmal. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt, also es ist schon Neuland, was sie da betritt. Aber man muss sagen, Gauff, die fühlt sich in Wimbledon bisher sehr wohl. Ohne Satzverlust, überzeugend durchs Turnier gegangen, aber sie hatte jetzt auch nur Gegnerinnen, die außerhalb der Top 100 standen, zu schlagen. Kerber hat es da ein bisschen schwerer gehabt und sich auch ein bisschen schwerer getan, vor allen Dingen in Runde 3 gegen Sasnovic. Da musste sie sich ordentlich strecken, aber sie hat sich durchgebissen und bewiesen, dass sie momentan wirklich gut in Form ist. Turniersieg in Bad Homburg, 3 Matches in Wimbledon gewonnen, also die letzte Niederlage liegt lange zurück. Und wenn Kerber, denke ich zumindest, ihre Stärke von der Grundlinie ausspielen kann und Goffs Aufschlag und ihre Rückhand ausschalten kann. Ich denke, dann sollte Angie in 3 Sätzen gewinnen. Was schätzt du bei Zverev?
Naja, Zverev hat gegen Taylor Fritz gezeigt, dass er beißen kann. Das hat man ihm ja häufig nachgesagt, dass er da eigentlich nicht so richtig ins Spiel findet, also beziehungsweise auch mal sowas ganz Enges nicht so richtig rumreißen kann. Also er wird auch gegen Auger-Aliassime das beißen müssen. Also der Mürz schon, also das wird keine leichte Geschichte, hat eine starke Grasbilanz, 9-2 Siege in dieser Saison, hat in Halle auch Roger Federer geschlagen und kann mit seinem Volleyspiel, starken Grundschlägen und ja, seiner größeren Matchpraxis auf Rasen auch Zverev gefährlich werden, aber Zverev für den direkten Vergleich mit 3-0 und ich denke, die wird er auch ausbauen können und am Ende dank seiner Erfahrung und eben auch seiner Klasse, die Zverev ohne Zweifel hat, wenn er auch mal ein Match richtig durchspielt, ich sag mal in 4 Sätzen die Oberhand behalten.
Sind wir gespannt. Wollen wir mal gucken, ob das so ausgeht, wie wir prognostizieren. Und wenn es so ausgeht, dann ist das sicher morgen Tagesgespräch. Dann feiern wir uns morgen bei Stand jetzt mal richtig ab.
Aber selbstverständlich, und das machen wir ab 7.07 Uhr, dann sind wir Workaholics wieder am Start. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes, die 5 freuen uns sehr. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Außerdem hört gerne bei Sportradio Deutschland rein im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Die Kollegen versorgen euch ja den ganzen Tag mit frischen Sportnews. Alle 15 Minuten gibt es dort Sportnachrichten. Da verpasst ihr wirklich nichts. Und wir sind, wie gesagt, morgen ab 7.07 Uhr wieder dabei. Aber ihr müsst nicht nur Sportradio Deutschland hören, sondern auch gerne jederzeit die Podcasts bei uns auf der Webseite oder aus unserem Programm auf allen nur erdenklichen Podcatchern. Sport für die Ohren rund um die Uhr, das ist das Motto von meinsportpodcast.de. Und da solltet ihr definitiv reinhören, bis wir uns dann wieder hören. Morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.